Wir sind gerade in einer Predigtreihe zum Vater unser, ein Gebet, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, nachdem sie ihn gefragt haben: Jesus, bring uns Beten bei. Kannst du uns bitte Beten beibringen? Und dann fängt Jesus an, ein bisschen was über Gebet zu erklären, dass sie nicht beten sollen wie Heuchler. Und irgendwann sagt er: Betet so. Und er bringt ihnen dieses Vater unser bei. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Vater unser geht. Ich persönlich bin in einer Familie aufgewachsen, die ständig zur Kirche gegangen ist. Ich konnte das Vater unser schon sehr, sehr früh mitsprechen. Im Konfi-Unterricht konnte ich da mit stolzer Brust stehen und sagen, ich kann das schon. Zumindest in großen Teilen kann ich das schon auswendig. Und für mich war das einfach dieses Vater unser so eine Formel, die man so aufsagt, wie so ein Gedicht in der Schule oder sowas. Das hatte überhaupt gar keine Bedeutung für mich. Und irgendwann später, einige Jahre später, wurde das Gebet für mich lebendig. Besonders als es richtig Klick gemacht hat bei mir im Verstehen über das Reich Gottes. Als ich mehr begriffen habe, was es bedeutet, dass das Reich Gottes heute schon unter uns anbricht, hat das Vaterunser für mich viel mehr Bedeutung gehabt. Und heute ist es ein Gebet, was ich eigentlich fast jeden Tag spreche, weil mir das so wichtig ist. Das Reich Gottes, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das Reich Gottes hat für mich so das Vater unser entschlüsselt. Das Reich Gottes ist etwas Wunderbares und darüber spreche ich heute. Dein Reich komme. Das Reich Gottes ist ein guter Grund, morgens aufzustehen. Es ist das Schönste meines Erachtens, dass man hier auf dieser Welt sehen kann, wenn das Reich Gottes anbricht unter uns. Ich habe während meiner Bibelschulzeit habe ich ein Buch gelesen von John Wimber, das hieß Heilung in der Kraft des Geistes. Und ich tippe mal so im ersten Drittel spricht er ganz, ganz viel vom Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes und was bedeutet das Reich Gottes für uns heute? Und ich war völlig begeistert, als ich dieses Buch gelesen habe. Und für mich haben sich in diesem Moment so viele Zusammenhänge irgendwie verknüpft. Ich habe plötzlich so viel mehr verstanden aus der ganzen Bibel und vom Evangelium. Das Reich Gottes kommt. Und ich weiß noch, ich bin damals zu einem meiner Dozenten gegangen und habe gesagt, ich lese gerade dieses Buch von John Wimber. Und der sagt, dass das Reich Gottes heute schon unter uns anbricht, dass es mit Jesus begonnen hat und dass es vollendet sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und habe ihm da ganz begeistert von erzählt, als wäre das so gerade das Allerneueste. Und ich weiß noch, wie er mich damals so ein bisschen fragend angeguckt hat und dachte irgendwie so, Johnny, was habe ich dir eigentlich die letzten 2,5 Jahre beigebracht? So, hast du nie aufgepasst? Und für mich war das aber erst später, irgendwie hat es bei mir Klick gemacht. Das Reich Gottes ist sowas Wichtiges geworden. Nun, was ist das Reich Gottes? Was beten wir eigentlich, wenn wir das Vater unser beten? Was beten wir, wenn wir um das Reich Gottes unter uns beten? Im Alten Testament und auch zur Zeit von Jesus war ja die Erwartung, dass Gott seinen Messias, den Christus, schicken wird, der das Reich Gottes aufbauen wird, ganz, ganz präsent. Und das ist ja auch verständlich, weil viele Propheten hatten das schon vorhergesagt. Die wohl üblichste Vorstellung der Juden über das Reich Gottes war, dass Gott seinen Messias schicken wird, den Christus schicken wird. Und der wird dann die Macht ergreifen und Israel zu einem großen und mächtigen Volk machen, das nicht mehr unter der Unterdrückung der Römer leiden muss. Und das ist ein mächtiges, unabhängiges, reiches Volk, ist ja sogar noch stärker als zu Zeiten von König David. Das war so die Idee, die viele Juden hatten, als sie das lasen, dass Gott seine Herrschaft aufrichten wird unter den Juden im Volk Israel. Als Jesus mit 30 Jahren ungefähr begonnen hat, öffentlich zu predigen, waren wahrscheinlich seine ersten Worte, auf jeden Fall sind es die ersten Worte von Jesus in dem ersten Evangelium, was geschrieben wurde. Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist jetzt herbeigekommen. Kein Wunder, warum so viele Juden, die das geglaubt haben, Jesus sofort zum König machen wollten. Sie hatten lang genug unter den Römern gelitten. Jetzt wollten sie ihren König haben, der sie endlich befreit. Aber das war nicht die Idee von Jesus. Das war nicht das, worum es im Reich Gottes geht. Denn das Reich Gottes ist kein sichtbares Reich. Es ist kein Reich von dieser Welt, so wie Jesus zu Pilatus sagt. Das Reich Gottes ist auch nicht die Kirche. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich, das in uns und um uns herum anbricht, wo Jesus der König ist, wo Jesus als König gepriesen wird. Ich habe mal für ein Seminar vor einiger Zeit das versucht, so in Worte zu fassen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um die Herrschaft, die Ordnung Gottes wieder aufzurichten. Die Bibel nennt das Reich Gottes, Königreich Gottes oder Himmelreich. Das Reich Gottes ist eine dynamische geistliche Realität, die nicht auf Ort und Zeit begrenzt ist, wie irdische Königreiche, sondern sie ist geistlicher Natur und ist überall da und bricht überall da an, wo Jesus als Herr und König anerkannt wird. Als Gott in Form von Jesus hier auf diese Welt kam, ging es ihm darum, das Reich Gottes unter uns zu etablieren. Jesus hat das Reich Gottes auf diese Welt gebracht. Jesus selber war der Inbegriff der Herrschaft Gottes auf dieser Welt. Und mit jeder Heilung, mit jeder Befreiung, mit jedem Mal, wo sich Jesus für Gottes Gerechtigkeit eingesetzt hat, mit jedem Mal, wo er sich um Arme gekümmert hat, ist das Reich Gottes weiter angebrochen. Johannes der Täufer, der ja Jesus den Weg vorbereitet hat, der hat immer gesagt, das Reich Gottes ist bald da, bereitet euch darauf vor. Johannes der Täufer sollte die Leute darauf vorbereiten, dass das Reich Gottes bald anbricht. Und irgendwann fing dieser Johannes der Täufer an zu zweifeln. Ist Jesus wirklich der, der von Gott versprochen ist? Er war im Gefängnis und er schickte zwei seiner Jünger los, dass sie zu Jesus gehen und dass sie ihn fragen, bist du wirklich der, der von Gott versprochen ist, oder sollen wir auf jemand anders warten? Oder sollen wir weiter warten? Also gingen sie los zu Jesus, die zwei Jünger von Johannes dem Täufer, und fragten ihn, bist du wirklich der, der von Gott versprochen ist? Und Jesus sagte nur, ich lese mal von, also Lukas 7, von 21 bis 23, in der Stunde machte Jesus viele gesund, von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern. Und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete zu den Jüngern von Johannes und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Amen wird das Evangelium gepredigt. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus wusste, diese Antwort wird für Johannes reichen. Das war eine Art Visitenkarte von Jesus. Er hat gesagt, geht einfach zurück und berichtet von dem, was ihr gerade eben gesehen habt. Und das wird für Johannes als Antwort reichen, dass ich der bin, der das Reich Gottes bringt, dass ich der von Gott Versprochene bin. Gott hat der Menschheit nicht den Rücken gekehrt. Gott hat begonnen, durch Jesus die Schöpfung, seine Schöpfung, wieder zu sich zu holen. Gott hat begonnen, durch Jesus das heile zu machen, was der Teufel kaputt gemacht hat. Und das kaputt zu machen, was der Teufel aufgebaut hat. Jesus hat wiederhergestellt. Er hat begonnen, die Schöpfung wiederherzustellen und wieder in Verbindung zu bringen, in die Urbestimmung, nämlich in Verbindung mit Gott zu bringen. Durch jede Heilung und Befreiung, durch jeden Einsatz für Gerechtigkeit und für die Armen. Und genau dieses Reich bricht auch heute noch unter uns an. In uns, um uns herum. Und wir sind in diesem Konflikt zwischen dem, das Reich Gottes ist schon da und es kommt schon und es bricht weiter an. Aber wir sind immer noch in dieser alten, verlorenen Welt und wir sündigen immer noch und wir werden immer noch krank. Und es gibt immer noch Ungerechtigkeit und Armut. Viele nennen das schon jetzt und noch nicht des Reiches Gottes. Ich vergleiche dieses schon jetzt und noch nicht ganz gerne immer mit der Bundesliga-Saison 2003-2004. Weiß jemand von euch, wer deutscher Meister geworden ist 2003-2004? Was hast du gesagt, Mut? Werder Bremen, Schalke. ist Werder Bremen, mein Verein, deutscher Meister geworden. Und Werder hat die ganze Saison sehr gut gespielt. Und irgendwann gegen Ende der Saison gab es einen Showdown gegen Bayern München. Und es war so, dass wenn Werder dieses Spiel gewinnt gegen Bayern München, dann werden sie so viel Punkte angesammelt haben, dass sie niemand mehr einholen kann. Ab dann sind sie deutscher Meister. Und ich weiß noch, ich war am Bremer Marktplatz mit einigen anderen 1000 Leuten. Das Spiel war in München, deswegen waren wir nicht da. Und Werder spielt gegen Bayern. Und Oliver Kahn macht diesen Fehler wunderbar. Ivan Klasnic kriegt den Ball, dreht sich und schießt ihn rein, 1-0. Danach Johan Miku nach wunderbarer Vorarbeit von Fabian Ernst. Und dann Ailton. Ich glaube, es war 3-0 oder 3-1. Ich glaube, Roy Mackay hat auch ein Tor gemacht. Aber es war egal. Werder hat gewonnen. Und das war klar. Werder ist deutscher Meister. Werder ist an dem Punkt deutscher Meister geworden. Und wir haben gefeiert und gegrölt. Es war wunderbar. Es war ein Riesenfest in der ganzen Stadt. Aber wir haben überhaupt nicht gecheckt, was das eigentlich bedeutet, in was für eine Phase wir nun reingekommen sind. Weil das Problem war, die Saison lief immer noch weiter. Es wurde immer noch dieses alte Spiel gespielt. Wir waren schon Meister, aber haben immer noch das alte Spiel gespielt. Und in dieser Zeit, es waren dann noch 3-4 Spiele bis zum Ende der Saison, hat Werder verloren, sie haben sich verletzt. Sie haben auch gewonnen, aber es war eine Mischung aus beiden. Es war eine Mischung aus Leiden und schon Feiern. Bis am letzten Tag wir die Schale hochheben konnten. Und es klar war, Werder ist deutscher Meister. Niemand kann mehr diesen Titel wegnehmen. Jesus ist am Kreuz gestorben und ist auferstanden. Und damit hat er den Sieg gegen das Reich der Finsternis, gegen die Herrschaft des Teufels gewonnen. Aber ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich in diesem Fußballbild, wer ist das Reich der Finsternis und der Teufel, ne? Ihr habt recht. Jesus ist auferstanden und er hat den Sieg schon errungen. Aber Jesus wird ein zweites Mal kommen. Und die Herrschaft wird vollendet sein und der Sieg wird vollendet sein. Jetzt sind wir in der Phase, wo beides da ist. Es ist schon der Sieg da und wir dürfen schon das Reich Gottes erfahren und genießen. Und es passieren Zeichen und Wunder und Heilungen und Menschen machen Erfahrungen mit der Kraft und der Gegenwart Gottes. Gerechtigkeit wird aufgerichtet. Die Armen werden versorgt. Das passiert schon, aber es ist auch immer noch Tod und Krankheit, Ungerechtigkeit und Leid. Und wir sind in der Phase, wo beides ist. Und das ist ein Kampf zwischen den beiden. Deshalb sagt auch Jesus, schaut nicht tatenlos zu, sondern fangt an zu beten. Und das ist natürlich viel mehr als ein Gebet, was wir aufsprechen, sondern es ist ein Lebensstil. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und genau das passiert immer wieder. Ich möchte euch jemanden vorstellen, einen guten Freund von mir und einen Mitarbeiter im Zentral, das ist Burkhard. Burkhard ist jetzt seit ungefähr 1,5-2 Jahren immer mal wieder im Zentral. Burkhard, erzähl doch mal, als du begonnen hast, ins Zentral zu gehen und diese ganze Zeit im Zentral. Das Zentral ist übrigens die Arbeit, die wir als Christustreff am Richtsberg machen, wo wir viele unterschiedliche Angebote machen, auch Gottesdienste, auch Nachhilfe, Heilungsgebet, Jugendevents, Girlsclubs und so weiter, ganz viel. Burkhard, du warst immer im Gottesdienst. Erzähl mal, wie ging's dir in der Zeit, als du begonnen hast, ins Zentral zu kommen?
Ja, mir ging's nicht gut. Ich hatte einfach das Gefühl, mal gucken, wie es weitergeht. Ich dachte, er hilft mir, der Herr. Naja, und dann irgendwann habe ich festgestellt, nee, passt nicht, hilft nichts. Machen Köpfe vom Dach. Ja, soweit war ich. Depressiv bis zum Gehtnichtmehr. Naja, und dann kam der 3. Juni 2013. Ich wollte mir einen alten Film anschauen im Fernsehen, habe auch ein Gläschen Wein eingeschenkt und auf einmal war ein Glücksgefühl in mir, was ich noch nie erlebt habe und auch gar nicht richtig beschreiben kann. Ich habe mich nur gewundert, ich stellte fest, Depression war weg, der alte Film war Nebensache geworden. Ich habe einfach nur gedacht, was war das, was ist das? Naja, wenn nicht er, wer denn? Wer sonst?
Du hattest, erzähl noch mal von der Phase kurz vorher, du hattest lange Schlafstörungen.
Ja, das hatte ich auch. Also das hing halt eben mit den Depressionen zusammen, Schlafstörungen. Ich habe nächtelang nicht geschlafen und das hat mich dann auch mehr oder weniger dazu gebracht, ja, daran zu denken, dass ich doch irgendwann mal den Körper vom Dach mache, also kleinen Suizid begehe und sage Tschüss, das war's. Aber heute stehe ich hier. Ja, was hat sich getan? Es ist einfach schöner geworden, glücklich. Ich danke jeden Morgen dem Herrn, dass ich da bin, dass er bei mir ist und ich halt eben wieder leben kann. Ganz normal leben und glücklich sein. Dafür danke ich jeden Morgen, jeden Abend. Ich hatte auch lange keinen Kontakt zu meiner Tante, für die ich jahrelang da das Haus und den Garten gemacht habe. Irgendwann brach der Kontakt ab und plötzlich, dank seiner Hilfe, war der Kontakt wiederhergestellt. Ja, zentral, was mache ich da? Die Donnerstagsgruppe, da machen wir halt eben, machen wir Bibelarbeit so ein bisschen. Wir sind zurzeit 4 Leute, wollen aber mehr werden. Ja, und sonntags bei den Gottesdiensten trage ich halt ein paar Stühlchen hin und her, damit die Leute auch sich setzen können oder nachher, wenn die Betstunde ist, dass sie dann wieder Platz haben und so. Ne? Also ich bin ein Helferlein geworden.
Vielen Dank, Burkhard. Vielen Dank. Das ist das eine Geschichte, wo das Reich Gottes in ein Leben hineinkommt. Ein Mann depressiv, hat keine Hoffnung und erfährt dieses Reich Gottes, was in sein Leben kommt. Interessanterweise an dem Abend hatten wir gerade Zentralleitungstreffen und wir haben ziemlich zeitgleich mit dem, wo das passiert ist, intensivst für Burkhard gebetet. Das Reich Gottes verändert alles. Nichts mehr muss so bleiben, wie es ist. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese ganzen Dinge hörst. Vielleicht ist es auch so, dass für dich, wenn du hörst Reich Gottes oder Herrschaft Gottes, das sind so Worte, die machen dich irgendwie, die haben so einen faden Beigeschmack, das kennst du aus der Geschichte, aus der Politik, solche Worte. Ich möchte es mal mit diesem Beispiel versuchen zu erklären, was da eigentlich passiert, wenn wir das Reich Gottes erfahren. Ich weiß nicht, ob du den Film Blood Diamond kennst. Es ist ein Film mit Leonardo DiCaprio in Sierra Leone, glaube ich, spielt er. Und es geht so um Diamanten und über Kriege, die wegen den Diamanten entstehen, die halt da nicht gefunden werden. Und ich habe den Film lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ich kriege es richtig hin. Aber in diesem Film gibt es diese Geschichte von diesem Mann, der ein wunderbarer Vater ist für seine Familie. Und er lebt in diesem Dorf und er hat seinen Sohn und es wird gezeigt, wie er mit ihm spielt und ihm Dinge beibringt. Und sie leben in einer guten Beziehung miteinander. Und irgendwann brechen die Rebellen in das Dorf rein und bringen viele Leute um und die Familie muss dann fliehen und sie kriegen irgendwie die Rebellen diesen Jungen. Und kidnappen ihn und nehmen ihn mit zu sich. Und dann beginnt ein Prozess, den sie mit diesem Jungen durchgehen, dass sie seine Identität brechen. Sie foltern ihn, sie versuchen, dass er sich nicht mehr an zu Hause erinnert. Er kriegt Heroin gespritzt und er muss beginnen, als Kindersoldat zu arbeiten und fürchterliche Dinge zu tun. Und in diesem Film wird gezeigt, wie dieser Vater nicht zufrieden ist mit der Situation und beginnt, in dieses Feindesgebiet einzudringen, um irgendwie an seinen Sohn wieder ranzukommen. Und da gibt es diese ganz abgefahrene Szene, wo dann der Vater in dieses Gebiet eindringt. Und da ist sein Sohn, spielt gerade so mit mehreren Jungs, trinkt Bier, nimmt Drogen und so weiter. Jeder hat so dicke Waffen irgendwie um sich. Und er bricht da irgendwie ein nachts und schleicht sich an und geht zu seinem Jungen und tickt ihn an und sagt, komm, ich bin's, komm mit zu mir. Und der Junge kennt seinen Vater überhaupt nicht mehr und sagt nur, wer bist du, ich bring dich um und so weiter. Und dann fangen die an, ihn irgendwie aufzuhetzen und dann muss er wieder halt wegrennen. Und irgendwann kriegt er aber seinen Jungen wieder und die gehen in den Wald, weil da ist ein Diamant gefunden und so weiter. Und dann gehen die dann in den Wald und dann gibt es diese eine Szene, wo der Junge mit seinem Vater ist. Und in einem Augenblick, wo der Vater gerade nicht hinguckt, zieht der Junge eine Pistole und hält sie auf seinen Vater. Und da sieht man diese beiden Identitäten, diese Identität von dem Kindersoldat, der dazu ausgebildet wurde, Leute umzubringen, aber der eigentlich auch der Sohn des Vaters ist. Und was der Vater macht, ist, dass er keine Angst hat. Er geht auf den Sohn zu und beginnt ihn daran zu erinnern, wer der Sohn ist. Und er sagt Sachen wie, du bist mein Sohn, du spielst gerne Fußball, deine Schwester freut sich auf dich, deine Mutter kocht gerade. Und je mehr er davon spricht, wer der Sohn eigentlich ist, desto tiefer sinkt die Waffe wieder. Und der Vater kommt an seinen Sohn heran und nimmt ihn wieder zu sich nach Hause, nimmt ihn wieder unter seine gute Obhut. Und es ist eine ganz bewegende Szene, aber genau das ist es, was passiert, wenn wir das Reich Gottes erfahren. Es ist der liebende Vater, der in das Feindesgebiet reingedrungen ist und der alles bezahlt hat, um uns wieder in seine Obhut reinzubringen und uns in unsere Urbestimmung hineinzuführen. Jesus hat vom Reich Gottes gesprochen, er hat das proklamiert, er hat das ausgerufen, hat gesagt, jetzt beginnt das Reich Gottes. Und Jesus hat das Reich Gottes demonstriert.